Wenn ihr euch irgendwann, wenn ihr irgendwann auf die Idee kommt, ein Tattoo zu bekommen, wenn ihr euch eine Sache tätowiert, tätowiert euch diesen Vers. Aber in Luther oder Schlachter, weil in anderen Übersetzungen ist der ein bisschen komisch. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung, ist der Geist der Prophetie. Wenn Jesus etwas tut, ist das eine Prophezeiung, dass er es nochmal tun wird. Und jedes Mal, wenn wir eine Story hören, wenn wir eine Story hören wie die von der Brigitte, wenn ihr hört, was Gott in meinem Leben in diesem Haus getan hat, dann ist das eine Prophetie, dass er es wieder tun kann. Und ich will euch da wirklich chargen und herausfordern, vergesst nicht, wer ihr seid. Vergesst nicht, was dieses Haus trägt. Ihr seid ein apostolisches Haus. Es gibt so viele Leute aus eurer Mitte, die überall in Deutschland verteilt sind. Wenn ich an Josh denke, wenn ich an Adri denke, wenn ich an Matteo denke, wenn ich an all diese Leute denke, an mich, die in diesem Haus Jesus kennengelernt haben. Und jetzt irgendwo anders Reich Gottes bauen. Ihr tragt da was, ihr tragt da eine Autorität, ihr tragt da ein Calling, eine Berufung, und vergesst nicht, was Jesus hier an diesem Ort getan hat. Weil er wird es nochmal tun und er wird noch mehr davon tun. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und nicht von irgendwann ist was passiert und wir ruhen uns drauf aus und es war schön. Und ich hatte das einfach auf dem Herzen. Ihr habt zu viel gesehen, um aufhören zu können. Ihr habt zu viel gesehen, um umzudrehen. Ihr habt zu viel erlebt, um einzuschlafen. Es geht nicht. Gott hat euch was gegeben, aber mit der Geschichte, die er euch gegeben hat, kommt auch die Verantwortung, mit dieser Geschichte umzugehen und zu multiplizieren, was er in der Vergangenheit getan hat. Das hatte ich einfach mega auf dem Herzen. Macht damit, was ihr wollt. Aber ich glaube, ihr seid eine Ausbildungsstätte für Menschen, die die Welt verändern werden. Und ihr werdet noch mehr Menschen aussenden, die unser Land, unseren Kontinent, unseren Planeten verändern werden, durch das, was Jesus in ihrem Leben tut. Alright. Selig ist, wer keinen Anstoß findet. Amen dazu. Ich habe dieses Thema sehr, sehr auf dem Herzen, weil Gott in meinem Leben sehr, sehr viel in dem Thema getan hat. Und weil ich festgestellt habe, hey, es gibt zu viele Christen, vor allem in Deutschland, die nicht die Fülle von dessen empfangen und tragen, was Jesus in ihrem Leben tun möchte, weil Jesus Dinge anders tut, als sie es gerne hätten. Und wir werden einfach gemeinsam versuchen, das heute zu ändern. Anstoß ist eines der größten Hindernisse, Gott zu begegnen. Ich glaube, wenn wir uns die Bibel anschauen, wenn wir uns gerade das Neue Testament, die Pharisäer anschauen, es gibt wenig Dinge, die dich mehr von Jesus fernhalten, als wenn Jesus was tut, was dir nicht passt. Und ich glaube, dass Jesus uns heute herausfordert, darüber hinwegzusehen und trotzdem zu ihm zu kommen. Ich habe euch zwei Bibelstellen mitgebracht, die ich gerne mit euch lesen würde. Die erste ist Markus 10, der reiche Jüngling. Und da heißt es, und als er, Jesus, hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort, ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Wie oft sind wir in dieser Situation, dass wir sagen: Okay, Jesus, was möchtest du, dass ich tue? Und Jesus sagt: Geh sonntags in den Gottesdienst. Dien sonntags im Gottesdienst. Gib deinen Zehnten. Brutto übrigens, nicht netto. Sei nett zu jemandem. Lad jemanden auf einen Kaffee ein. Such dir eine Kleingruppe. Vergib jemandem, der dir was getan hat. Und wir machen das und sagen: Ja, Meister, all das habe ich getan. Ich bin ein guter Christ. Ich habe das alles getan. Ich habe mich an all deine Gebote gehalten. Und irgendwann kommt Jesus und sagt: Okay, sprich den Obdachlosen an der Bushaltestelle an. Schenk jemandem mehr, als du gerade schenken kannst. Bleib im Gottesdienst fröhlich, obwohl der Gottesdienst länger geht. Red mit jemandem in der Gemeinde, dem du nicht leiden kannst. Entschuldig dich bei jemandem, obwohl du der Überzeugung bist, dass du recht hast. Verschenk dein Auto. Der Moment, wo Jesus dem reichen Jüngling gesagt hat, dass er sich nicht christlich sozialisiert verhalten soll, sondern dass er ein Opfer bringen soll, ist der Moment, in dem er traurig weggelaufen ist. Ich glaube, dass wir oft Erziehung mit Gehorsam verwechseln. Es gibt Leute wie mich, die sind nicht in der Kirche aufgewachsen. Für mich ist nett und freundlich sein manchmal sehr schwer. War eine Lernkurve, wie manche hier mitbekommen haben. Aber es gibt auch einfach viele Leute, die christlich, ich würde es mal sagen, christlich sozialisiert wurden, die so aufgewachsen sind, dass es kein Problem für sie ist, großzügig zu sein, kein Problem für sie ist, freundlich zu sein, kein Problem für sie ist, auf dem Papier all die Dinge zu tun, die richtig sind und die Jesus von ihnen verlangt und dann zu denken, weil ich gut erzogen wurde, bin ich Jesus gehorsam. Nur weil du gut erzogen wurdest, ist dein Leben nicht automatisch ein lebendiger Gottesdienst. Und ich habe das echt auf dem Herzen, weil wir manchmal denken so, wir kommen zu Jesus und sagen, hey Meister, ich habe doch all diese Gebote gehalten und wir denken deshalb, dass unser Leben ein Wohlgeruch ist, das zu ihm aufsteigt. Und das ist es auch. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Aber ein Leben auf dem Altar ist mehr als sich nett zu verhalten. Ein Leben auf dem Altar ist absoluter, hundertprozentiger Gehorsam, komme was wolle. Und wenn der Herr heute sagt, setz dich in ein Flugzeug, muss wahrscheinlich irgendwo bei China fliegen, und flieg in den Iran und fang an, dort unter Moslems zu bekehren, dann ist meine Frage, würden wir es tun? Oder würden wir uns umdrehen und traurig weglaufen, weil freundlich zu meinem Nachbarn konnte ich sein, aber wenn es unbequem wird, dann hört es auf für mich. Meine Frage an uns heute ist, wie groß ist unser Hunger nach Jesus? Ist unser Hunger so groß, dass wir, wenn es unbequem wird, trotzdem nichts anderes wollen als ihn? Dass wir bereit sind, jeden Preis zu zahlen. Jeden Preis. Nicht einen Preis, der uns passt. Nicht einen Preis, der vielleicht ein bisschen über das hinausgeht, was uns passt. Sondern jeden Preis. Und der größte Preis, den wir geben können, ist unser Leben. Wie weit geht unser Hunger? Wie viel sind wir bereit, ihm zu geben? Er hat alles für uns gegeben. Er ist am Kreuz von Golgatha gestorben, damit wir frei sein können, damit wir geheilt sein können, damit wir ewiges Leben haben. Wie viel sind wir bereit, ihm zurückzugeben? Ich habe zu viele Kirchen in meinem Leben gesehen, die mehr eine christliche Selbsthilfegruppe sind, als ein Ort, an dem der lebendige Gott lebt. Ich meine gerade nicht euch, keine Sorge. Aber ich habe das zu oft gesehen. Ich habe zu oft gesehen, wie wir versuchen, irgendwie unser Leben im Griff zu kriegen. Hey, hier sind 4 Punkte, wie du dein Leben im Griff hast. Und dann denken, dass das Jesus ist. Es ist Teil davon. Aber wenn ich in meine Bibel schaue, dann sehe ich einen Gott, der will, dass mein Leben auf dem Altar liegt und dass ich ihm komplett hingegeben bin. Matthäus 15, Vers 22, dort begegnete ihm eine kanaitische Frau, die in der Nähe wohnte. Laut flehte sie ihn an, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarm mit mir, meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Gut gesagt, Jesus ignoriert sie. Seine Jünger drängten ihn, erfüll doch ihre Bitte, sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Jesus entgegnete, ich habe nur den Auftrag, den Menschen aus dem Volk Israel zu helfen. Sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren umherirren. Die Frau aber kam noch näher, warf sich vor ihm nieder und bettelte, Herr, hilf mir. Jesus antwortete wieder, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Ja, Herr, erwiderte die Frau, und doch bekommen die Hunde die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Und in diesem Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Jesus hat die Frau Hund genannt. Überlegt euch, ihr kommt zu diesem Typen, so ihr vermutet, er ist der Messias. Ihr habt all diese Stories gehört, all diese Leute, die geheilt wurden, die befreit wurden. Und ihr wollt, dass er für euch betet. Und er nennt euch einfach Hund. Er sagt nicht, nee, kriegst du nicht, passt gerade nicht, keine Ahnung was, sondern er beleidigt dich. Jesus hat diese Frau beleidigt. Und was mich an dieser Frau so absolut fasziniert, ist, dass ihr Hunger größer war als ihr Anstoß. Die Heilung ihrer Tochter, das Wissen, dass Jesus der lebendige Gott, der Messias ist, der ihr Kind heilen kann, war so groß, dass es ihr egal war, dass er sie beleidigt hat. Es war ihr egal, dass er sie Hund genannt hat. Sie geht sogar noch tiefer und sagt, ja, okay, du hast mich Hund genannt, von mir aus bin ich ein Hund, aber selbst die Hunde essen die Krümel von dem, was runterfällt. Und Jesus schaut sie an und Jesus sagt, wow, dein Glaube ist groß. Und er tut ein Wunder, das eigentlich noch gar nicht hätte getan werden sollen. Jesus sagt, hey, ich bin nur zu den verlorenen Kindern Israels gekommen. Der Glaube dieser Frau war so groß, dass sie Jesus dazu gebracht hat, ein Wunder zu tun, das er an diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht tun wollte. Ich glaube, dass Gott bewusst mit Anstoß arbeitet. Ich glaube, dass Gott uns bewusst herausfordert und bewusst Dinge tut, die uns nicht passen, um uns herauszufordern zu glauben. Ich glaube, dass Gott Menschen um uns herum benutzt, um Dinge zu tun, die uns nicht passen, um rauszufinden, wie groß unser Hunger ist. Wir können mal ein bisschen in die Bibel schauen. Ich habe ein paar nette, kurze Geschichten rausgesucht, einfach so von dem, was Gott tut. Also wir reden von dem liebenden Jesus, der uns errettet hat. Ich erzähle die Geschichte nur ganz kurz zusammen. 1. Könige 17, Elia und die Witwe, der Sohn der Witwe stirbt. Was macht Elia? Er will das Kind aufretten. Wie erweckt er das Kind auf? Er entscheidet sich dazu, hey, ich gehe hin und ich lege mich einmal auf das Kind drauf, also auf die Leiche. Und das Kind wacht nicht auf, er legt sich nochmal drauf, das Kind wird zum Leben erweckt. Okay, nice. Also wie viele von euch, wenn hier jemand sterben würde und Pastor Sam würde auf die Idee kommen, hey, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine weirde Idee, aber wie wäre es, wenn ich mich auf die Leiche drauflege? Ich glaube, Gott möchte sie auferwecken. Steht hier drin, war nicht meine Idee. 2. Könige 4, Elisa. Selbes Spiel, aber diesmal küsst Elisa das tote Kind, legt seine Hände auf seine Hände und seine Stirn auf seine Stirn. Der ganze Spaß funktioniert nicht. Und Elisa macht dasselbe nochmal. Und das heißt, das Kind nieste 7-mal und ist von den Toten auferstanden. Nicht meine Idee. Steht hier drin. Ich habe damit auch ein Problem. Matthäus 17, Jesus nennt Petrus Satan. Jesus hätte ihm auch netter sagen können, dass er gerade eine echt bescheuerte Idee hat. Aber Jesus entscheidet sich zu sagen, hey Satan, lass es, du stehst mir im Weg. Apostelgeschichte 19, Menschen schnappen sich die Tempos, die angefassten von Paulus und werden geheilt. Stellt euch vor, Sam würde zu uns zu Besuch kommen und Hannes, der letztes Mal dabei war, ich glaube, er war derjenige, der für dich gebetet hat, Brigitte. Und stell dich vor, Sam kommt zurück mit einem vollgeschwitzten T-Shirt von Hannes und legt es auf einmal jedem Kranken auf. Ihr würdet doch denken, der Mann hat einen Vogel. Biblisch steht hier drin. Sag ich, ich würde das jetzt machen? Tendenziell eher nicht, glaube ich. Aber was ich sagen will, Gott durch die gesamte Bibel fordert uns heraus. Gott tut Dinge, die dermaßen anstößig und unangebracht sind, dass wir uns entscheiden müssen, okay, entweder es ist Gott oder die Person muss ganz dringend eingewiesen werden. Ich weiß nicht, wer von euch Smith Wigglesworth kennt. Smith Wigglesworth war ein Erweckungsprediger, einer meiner Favorites. Und Smith Wigglesworth war dafür bekannt, dass er extrem brutal war. Bei Heilungsgottesdiensten, Smith Wigglesworth hat in der Regel immer Menschen, die Krebs haben, auf die Bühne geholt. Und wenn sie oben standen, hat er gefragt, wo der Tumor ist und hat drauf geboxt. Menschen wurden geheilt. Er hat gesagt, ich schlage nicht den Tumor, ich schlage Satan. Kann man drüber streiten? Der Fakt ist, dokumentiert medizinisch, Gott hat Menschen geheilt. Eine von wahrscheinlich seinen bekanntesten Stories ist auch wieder ein Kind, das gestorben ist. Smith Wigglesworth kommt in den Raum, schreit die Leute an, dass sie Unglauben haben, wie es sein kann, dass sie sich überhaupt trauen, hier zu stehen. Er nimmt das Kind, schmeißt es an die Wand, sagt, steh auf im Namen Jesu, es passiert nichts. Er nimmt das Kind nochmal, schmeißt es ein zweites Mal an die Wand und er steht von den Toten auf. Ich weiß, die Storys sind krass. Und ich selber habe so mein ein oder anderes Problemchen mit den Storys. Ich finde es auch weird, dass Elisa sich irgendwie auf ein Kind drauflegen musste. Keine Ahnung, weiß ich nicht, warum. Mein Punkt ist, kriegen wir es hin, dass Gott Dinge tut, die alles, was unserer Meinung nach gut und anständig und in Ordnung ist, in Ordnung sind, sprengen und wir können trotzdem glauben und sagen, du bist Jesus, du bist Gott, du bist König, ich glaube daran, dass du heißt Gott, wenn du es bist, dann will ich es. Wenn ich in der Situation bin, in der Gott irgendwas Komisches tut und ich verstehe es nicht, mein Gebet ist Gott, wenn du da drin bist, dann will ich es. Egal, was es mich kostet. Ich hatte neulich eine Story bei mir in der Jugend erlebt, von einem jungen Mann, der absolute Schmerzen im Fuß hatte, kaum laufen konnte. Und wir haben für Heilung gebetet. Ein paar von meinen Jungs haben für ihn gebetet, haben ihm Hände aufgelegt. Und während sie gebetet hatte, wurde der Schmerz in seinem Fuß schlimmer. Und der Schmerz wurde schlimmer und der Schmerz wurde schlimmer und der Schmerz wurde so schlimm, dass er nicht mehr stehen konnte und auf den Boden gekracht ist. Und in der Sekunde, in der er hingefallen ist, wurde er komplett geheilt. Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Gott, warum machst du das? Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, der Mann konnte nicht laufen und danach konnte er laufen. So viel habe ich verstanden. Aber es wäre so einfach zu sagen, das ist komisch. Hä, warum sollte der Schmerz schwerer werden? Das kann nicht Jesus sein. Das ist bestimmt seltsam. Was ist eigentlich los mit euch Jungs? Was macht ihr für einen Quatsch? Oder ich sage, hey Gott, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, warum sein Schmerz schlimmer wurde. Keine Ahnung, warum er dann auf den Boden fallen musste. Aber was ich weiß ist, er konnte nicht laufen und jetzt ist er geheilt. Und das reicht mir. In Lukas 10 sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht Anstoß an mir nimmt. Alles, was Jesus damals getan hat, das war anstößig. Jesus hat mit Zöllnern gegessen. Okay? Stell euch vor, keine Ahnung, was sie gewählt hat. Stellt euch vor, Jesus würde mit den Parteiführern der schlimmsten Partei, die ihr euch vorstellen könnt. Wenn ihr konservativ seid, lasst es die Linken sein. Wenn ihr liberal seid, lasst es die AfD sein. Pickt euch eine aus, irgendeine, die ihr gar nicht leiden könnt. Und Jesus kommt nach Deutschland, setzt sich ins Flugzeug und sagt, Alice Weidel, ich möchte heute bei dir zu Gast sein. Donald Trump, ich möchte heute bei dir zu Gast sein. Sucht euch einen aus, keine Ahnung. Das hat Jesus basically gemacht. Er hat die Person genommen, hat Matthäus genommen. Matthäus hat die ganze Stadt abgezogen. Und er hat sich ihn geschnappt und hat gesagt, ich möchte heute Abend bei dir sitzen. Können wir Jesus die Füße waschen, während er im Haus der Person sitzt, die wir am wenigsten leiden können? Kriegen wir das hin? Jesus sagt nicht ohne Grund, selig ist, glücklich ist, wer keinen Anstoß an mir findet. Das impliziert ja, dass offensichtlich Anstoß an ihm zu finden ist. Ich hatte vor ein paar Wochen ein paar Jungs, die ein paar 15-Jährige, die während dem Gottesdienst auf einmal gemeint haben, sie müssen mit einem Brotmesser einen Gips aufschneiden. Ich habe mich mit einem Bein im Gefängnis gesehen. Die Person wurde geheilt, preist den Herrn. Aber in dem Moment, also ich, wirklich Leute, ich stehe nur da, ne, im Lobpreis nach der Predigt, irgendwann ist wahrscheinlich irgendwie so ein Arm gehoben oder so, auf einmal läuft so ein 50-Jähriger mit so einem Brotmesser an mir vorbei. Und ich bin nur so, was machst du? Und so ein Teil in mir war sehr, sehr stolz auf ihn. Und ein Teil von mir war, das kannst du nicht tun. Und ich sehe nur, wie es zu seinem Kumpel hingeht und den Gips aufsägt. Und ich war schon dabei, hinzugehen und zu sagen, hey, lasst es. Und ich merke einfach nur, wie der Heilige Geist mich zurückhält und sagt, Lukas, wenn du keinen Gips aufschneidest, wirst du auch keinen gehaltenen Arm sehen. Es hat mich offended. Es widerspricht allem, was in mein deutsches Denken reinpasst. Da muss man als allererstes mal mit dem Pastor reden, okay? In meiner Jugend schneidet keiner einen Gips auf, ohne dass ich was davon weiß. Dann sollte man vielleicht erstmal eine lange Konversation mit der Person führen und wirklich sicherstellen, dass da alles in Ordnung ist, okay? Weil ein 15-Jähriger, der auf einmal sagt, oh, ich kann meine Hand bewegen nach dem Gebet, ist jetzt nicht die medizinisch vertrauenswürdigste Quelle. Dann ruft man die Eltern an, weil das Kind ist minderjährig und Lukas kriegt gewaltige Probleme, wenn dieser Arm nicht geheilt ist. Und dann, nach langer Überlegung, sagt man vermutlich, hey, geh doch morgen zum Arzt und erzähl ihm, dass dein Arm besser ist und dass er den mal röntgen und nachschauen soll. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist? Ich hätte vermutlich keinen verstauchten Arm gesehen, der geheilt wurde. Mein 15-Jähriger, der den Gips aufgeschnitten hat, hat ihn gesehen. Und es hat mich dermaßen offended. Alles in mir drin war, Junge, das kannst du nicht machen. Es ist nicht in Ordnung, es geht nicht. Du kannst das nicht machen. Aber er hat es gemacht. Und Jesus hat seinen Glauben belohnt. Was will ich euch sagen? Ich sage euch nicht, dass ihr irgendwelche super weirden Sachen machen sollt. Irgendwelche Gipse aufschneiden sollt. Irgendwelche Menschen durch die Gegend werfen sollt. An irgendwelche Wände hauen sollt. Oder auf irgendwelche Tumore einprügeln sollt. Das ist nicht, was ich heute sage. Aber was, wenn Jesus sich entscheidet, hier in diesem Raum Dinge zu tun, die uns nicht passen? Was ist, wenn Menschen Begegnungen mit Jesus haben auf eine Art und Weise, wie sie uns nicht passen? Was ist, wenn mein Pastor auf eine Art und Weise predigt, die uns nicht passt? Was ist, wenn mein Lobpreisleiter ständig Lieder spielt, auf die ich keinen Bock habe? Was ist, wenn die Person, die meiner Meinung nach komplett daneben ist, auf einmal ins Leitungsteam berufen wird? Was ist, wenn ein 19-jähriger, grasverkaufender, unverschämter junger Mann hier reinkommt, sonntagmorgens betrunken im Gottesdienst sitzt, weil er um 7 Uhr von einer Party gekommen ist und dann in der ersten Reihe steht und die Hände hebt, weil er Jesus liebt? Das war ich. Können wir trotzdem Jesus darin finden? Können wir Jesus finden in den Dingen, die uns nicht passen? Hat Jesus die Erlaubnis, uns Hund zu nennen? Und wir sagen, Jesus, ich will dich trotzdem. Es ist mir egal. Die Person neben mir macht die seltsamsten Sachen. Ich finde Flaggen komplett weird und bescheuert. Mir passt hier drin gar nichts. Sam hat mal wieder totalen Quark zusammengepredigt. Alles hier drin ist bescheuert. Aber kann ich aufs Kreuz gucken und sagen, Jesus, wenn du hier bist, dann will ich dich. Egal um welchen Preis. Kriege ich das hin? Ich sage immer, tote Menschen haben keine Meinung. Mein altes Ich ist gekreuzigt. Johannes 15 sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bin, dann wird alles, was ihr wollt, erfüllt werden. Nicht alles, was ich möchte, ist erfüllt. Aber ich war nicht voll in ihm. Weil wenn ich voll in ihm bin, komme ich überhaupt nicht auf die Idee, irgendwas zu wollen, was er nicht möchte. Tote Menschen haben keine Meinung. Wenn mein altes Ich vollkommen gekreuzigt ist und ich eine neue Kreatur in Christus Jesus bin und ich so eins mit ihm bin, dann habe ich keine Meinung mehr, dann habe ich seine Meinung. Und seine Meinung ist, hey, der Vogel da hinten, der mal wieder rumschreit oder komische Sachen macht, das ist, wie ich ihn sehe. Hey, der Lobpreisleiter, by the way, du bist total krass. Ich hab dich wirklich, ich stand den ganzen Lobpreis hier und ich war so, wow, willst du nach Heilbronn ziehen? Der Lobpreisleiter, der da wieder irgendwas zusammenklimpert, was mir gar nicht passt, der wieder nur Englisch spielt und ich spreche kein Englisch, kann ich trotzdem Jesus darin finden? Und Leute, es geht wirklich. Ich habe in Ägypten gewohnt. Ich habe ein halbes Jahr arabischen Lobpreis gemacht, ohne ein Wort Arabisch zu sprechen. Also, es geht wirklich. Ich glaube, ihr habt den Punkt verstanden, oder? Sprüche 27, Vers 7. Wer satt ist, will auch den besten Honig nicht mehr sehen. Aber dem Hungrigen schmeckt sogar das Bittere süß. Sind wir so hungrig, dass alles um uns herum bitter sein kann und wir trotzdem Jesus sehen? Oder sind wir so satt, sind wir so bequem geworden, dass wir uns an allem stoßen, nur weil es gerade nicht so läuft, wie ich will. Wann, ich erkenne es bei mir selber, ich sitze manchmal wirklich da und frage mich, wann sind wir so arrogant geworden, dass wir meinen, Gott passt in mein kleines Weltbild. Der Gott, der das Universum geschaffen hat und ich habe die Erwartung, dass ich alles verstehe, was dieser Gott tut. Wann bin ich so arrogant geworden? Wann bin ich so satt geworden? Wann bin ich so vollgefressen geworden? Dass ich meine, ich muss es wissen und es passt nur, wenn es mir passt. Und ich weiß, wie schnell das passieren kann. Ich denke mir das selber manchmal, als ich ganz frisch zu Jesus gekommen bin. Ich habe in allem Gott gefunden. Ich habe in der Straßenbahn ohne Klimaanlage den Herrn gefunden. Wenn ich ohne Klimaanlage in irgendeinem Raum sitze, ich ertappe mich dabei, wie ich sage, oh Jesus, hier kann ich keine stille Zeit machen. Oh, ist viel zu heiß. Jetzt Bibel lesen. Pff, ist echt anstrengend. Als ich ganz frisch zu Jesus gekommen bin, ich habe an den seltsamsten Orten Jesus gefunden. Ich habe in allem drin Jesus gefunden. Warum? Weil es nichts anderes gab als ihn. Wenn es nichts anderes gab als ihn, dann ist jeder Umstand, jeder Gottesdienst, jede Kleingruppe, jede Arbeitsstelle, jede 33 Grad, die es heute wieder hat, dann ist es egal, weil Jesus da ist. Dann ist es egal, ob er mich Hund nennt. Dann ist es egal, welche komische Sache der Pastor auch wieder getan hat, um irgendeinen Toten aufzuerwecken. Dann ist es egal, dass hier drin Dinge stehen, die ich nicht verstehe. Weil alles, was zählt, ist, dass ich Gemeinschaft mit ihm habe. Ich bin gerade in den Narnia-Büchern drin. Und damit will ich abschließen. Aber vor allem im zweiten Teil gibt es eine Stelle, die mich dermaßen zerlegt hat. Die Kinder haben total Angst davor, Aslan zu treffen, weil sie sagen, oh, Aslan ist ein Löwe, ist der nicht gefährlich? Und der Biber guckt sie an und er lacht und sagt, natürlich ist er gefährlich, aber er ist gut. Das ist unser Gott. Natürlich ist er gefährlich. Ey, im Alten Testament hat mal einer versucht, die Bundeslade anzufassen. Und der hatte nicht mal eine schlechte Intention, der wollte sie abfangen. Und er ist gestorben. Zack. Ich weiß nicht, ob ihr Hananias und Sapphira kennt. Für alle, die der Meinung sind, dass Gott sowas im Neuen Testament nicht mehr tut. Haben Petrus angelogen. Unser Gott ist ein gefährlicher Gott. Unser Gott passt nicht in das Bild, das wir haben. Aber er ist gut. Er hat sein Leben gegeben, damit wir frei sein können. Er hat sein Leben gegeben, dass wir die Fülle haben können. Die Fülle des Lebens, die Fülle der Heilung, die Fülle seines Heiligen Geistes. Meine Frage heute ist nur, wie sehr wollen wir sie? Hört es dann auf, wenn uns die Temperatur oder das Lobpreislied nicht mehr passt? Oder sagen wir, Gott, es ist vollkommen egal, welchen Preis es kostet. Ich lege mein Leben auf den Altar. Ich habe zwei Sachen, die ich jetzt gern machen würde. Beziehungsweise eine Sache, also ihr sollt den Heiligen Geist das fragen. Es gibt zwei Fragen, bei denen ich euch einfach einladen will, dass ihr jetzt eine Minute nehmt. Mein Team kann schon mal hier vorne kommen und Sam, wenn ihr irgendwie Gebetsteam habt in irgendeiner Form, könnt ihr aufstehen. Zwei Fragen. Heiliger Geist, wo muss ich Buße tun? Wo habe ich andere verurteilt, schlecht über andere geredet, schlecht über andere gedacht? Wo bin ich umgekehrt, weil mir irgendwas, was du gesagt hast, nicht gepasst hat? Weil dass du gesagt hast, geh und verkauf deinen ganzen Besitz, das mir nicht gepasst hat. Weil in dem Moment, wo das falsche Lied gespielt wurde, die falsche Predigt gehalten wurde, in meiner Kleingruppe irgendwas Blödes gesagt wurde, ich innerlich umgekehrt bin und gesagt habe, okay, Jesus, deine Gebote habe ich gehalten, aber jetzt laufe ich traurig zurück. Und die zweite Frage, wo ich euch einladen möchte, den Heiligen Geist zu fragen, ist, was sind die Bereiche in meinem Leben, die noch nicht auf dem Altar liegen? Was ist mein Besitz, bei dem ich umkehre und traurig bin, wenn du mich fragst, ihn abzugeben? In welchem Bereich gehöre ich noch nicht vollkommen dir? In welchem Bereich hat dein Feuer noch nicht alles verzehrt? In welchem Bereich ist immer noch zu viel ich und zu wenig du, Jesus? Was muss ich verkaufen, Jesus? Bildlich gesprochen.